Hallo und herzlich willkommen zum Elon Time Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 56. Wir nehmen auf am Dienstag, den 8. Juni 2021. An den Mikrofonen begrüßen euch in alter Frische und wie gewohnt Silas Borowy aus Gelsenkirchen
und Albrecht Köhler aus Grünheide.
Ah, wunderbar. Ja, nach kurzer technischer Schwierigkeit sind wir nun wieder in der zweiten Runde dabei.
Zweite Runde, ding, 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 ding.
Genau. Wir freuen uns sehr, dass ihr in dieser Woche wieder dabei seid und uns zuhört, wie wir eine ganze Reihe von Neuigkeiten über euch ausschütten. Wenn ihr neu dabei seid, fühlt euch herzlich gegrüßt. Wir freuen uns sehr, dass doch in den letzten Wochen, wir hatten ja während der Pre-Show, glaube ich, gar nicht drüber geredet, in den letzten zwei, drei Wochen so gut 50 Hörerinnen und Hörer nochmal neu dazugekommen sind.
Das ist schön, das freut uns, dass wir doch auch einige Leute da draußen doch begeistern können. Und wir hoffen, dass ihr dann da auch dabei bleibt und wir die Qualität, die wir in der Vergangenheit gebracht haben, ausbauen können und auch halten können.
Ja, da bin ich optimistisch. Ich finde, das ist immer so die schönste Anerkennung, wenn man sieht, dass der Podcast gewissermaßen auf stetigem Wachstumskurs sich befindet. Wir hatten jetzt nicht irgendwie so ein einschlagendes Ereignis, wo man irgendwie sagen könnte, meine Güte, da ist das jetzt irgendwie durch die Decke gegangen oder sowas. Aber wir haben so langsam und stetig immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazu gewinnen können und das freut uns sehr. Und wenn ihr in gewisser Weise dazu beitragen wollt, dass dieses stetige Wachstum erhalten bleibt, dann wäre die effektivste Maßnahme, womit ihr uns die größte Freude machen könntet, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Wenn ihr also jemanden kennt oder euch denkt, den oder die könnte das interessieren, das ist ein Themenkreis, wo ich mich auch, weiß nicht, sonst mit der Person drüber unterhalten kann, dann legt ihm oder ihr doch gerne mal diesen Podcast nahe.
Richtig, richtig. Jetzt lass uns thematisch mal einsteigen.
Was haben wir denn vor?
Wir werden über Tesla sprechen, im Allgemeinen über Elektromobilität, über Raumfahrt, SpaceX, Starlink und am Ende noch so ein bisschen über Bitcoin und was da in der Vergangenheit für Probleme gab.
Machen wir so. Das letzte Segment Bitcoin, das haben wir uns auch mal so gegliedert als eigenen Bereich, weil das vielleicht nicht so richtig in die anderen Blöcke mit reinpasst, auch wenn es irgendwie viel mit Elon Musk zu tun hat. Aber starten können wir sehr gerne mit Tesla. Jetzt weiß ich nicht, ich habe da zwei Segmente mit reingepostet, wo du wahrscheinlich überhaupt nichts zu sagen weißt, aber womit würdest du denn anfangen wollen?
Ja, mit der Explosion, mit dem Kaboom im australischen Kohlekraftwerk und was das für die Verbraucher dann bedeutet hat. Ich weiß, es ist ja auch schon ein paar Jahre her, ich kann nun mal wieder nicht genau sagen, wie viele Jahre das dort in Australien, ich weiß gar nicht genau wo, da eine größere Powerpack-Anlage gebaut wurde.
Genau.
Und da der Strom auch gespeichert wird und dann an die Verbraucher abgegeben wird, falls es zu solchen Ereignissen kommt wie dieser Explosion im Kohlekraftwerk. Und das scheint wohl auch ganz gut geklappt zu haben.
Genau, die Errichtung, auf die du gerade angespielt hattest, die war 2017, also ist schon eine ganze Weile her. Damals hat Tesla in Rekordzeit dieses Megapack, also im Grunde ein großer Batteriespeicher im australischen Bundesstaat South Australia eingerichtet, genauer im Hornsdale Reserve.
Ach, Hornsdale, ja.
Und der große Vorteil von diesen Batteriespeichern im Gegensatz zum Beispiel zu normalen Kraftwerken in Anführungsstrichen oder Maschinen, mit denen man normalerweise Energie erzeugt, ist eben die Geschwindigkeit, mit der eben diese Netzschwankungen ausgeglichen werden konnten. Einfach dadurch, dass man keine Turbinen hat, die anlaufen müssen oder ähnliches. Wir haben so ein Mittelding von der Geschwindigkeit mit Gaskraftwerken beispielsweise. Auch Gaskraftwerke können sehr schnell anlaufen, aber natürlich sind Akkuspeicher, wo der Strom im Grunde auf Abruf liegt und nur noch durch Wechselrichter gejagt werden muss, die deutlich schnellste Variante. Was ich jetzt hier sehr interessant fand, war die haben jetzt eine gewisse Erfahrung mit diesem Megapack und dem Ausgleich der Netzspitzen. Und was ich hier jetzt sehr interessant war, dass der Ausfall eines Kohlekraftwerks ja einen sehr großen Ausfall auch von Leistung bedeutet. Und hier muss entsprechend, könnte man ja jetzt meinen, schnell nachreguliert werden, sodass eben das Powerpack seine Vorteile ausspielen kann. Was hier jetzt allerdings viel eher zum Tragen kam, dass es ein Update seit der letzten Ausbaustufe gab. Also das Megapack wurde immer Schritt für Schritt weiter ausgebaut. Und zwar kann das Megapack mittlerweile die Langsamkeit eines konventionellen Kraftwerks nachahmen. Und das ist insbesondere dann von Nutzen, wenn ich quasi ein ausgefallenes Netzsegment Schritt für Schritt wieder ans Netz bringen möchte. Es bringt tatsächlich nichts, wenn man jetzt diese gesamten, ich weiß gar nicht, was jetzt hier an Leistung weggefallen ist mit dem Kohlekraftwerk, das finde ich gerade nicht ad hoc, aber man kann sich vorstellen, dass die Gesamtleistung eines Kohlekraftwerks dieses Megapack jetzt nicht über Stunden, bis quasi der Defekt behoben ist, bis der Brand gelöscht ist in gewisser Weise, nachahmen kann. Aber man kann halt die kurzen Netzspitzen ausgleichen und hinterher, wenn es dann darum geht, das Kraftwerk wieder an den Start zu bringen, beziehungsweise Leistung von anderen Kraftwerken umzuleiten, dann bringt es mir eben nichts, wenn quasi nur an aus möglich ist, sondern dann brauche ich so einen langsamen Aufbau von Netz, ja, was ist Frequenz? Und das kann wohl das Megapack auch seit dem neuesten Update, wie gesagt, dass man die Frequenz langsam wieder anhebt und hier dann gewissermaßen netzverträglich wieder das Ganze stabilisiert. Mhm. Finde ich eine interessante Angelegenheit, dass man quasi den eigentlichen Vorteil, diese Schnelligkeit des Megapacks hier als Nachteil hätte, aber das Megapack mittlerweile wohl in der Lage ist, auch so zu tun, als wäre es eben ein konventionelles Kraftwerk.
Mhm. Mir fällt da gerade auch diese USVs ein. Ich weiß nicht, ob du das kennst, diese unterbrechungsfreie Stromversorgung für PCs. Ja. Bei uns in der Klinik haben wir das ist letztens auch mal angegangen, so dass halt die PCs weiterlaufen, obwohl es halt einen generellen Stromausfall gab. Ne?
Ja.
Und das ist vielleicht so im Kleinen damit zu vergleichen.
Genau, und auch da hast du ja ein mehrstufiges System. Also wenn jetzt ein längerer Netzausfall ist, der jetzt mehr als, weiß ich nicht, ein paar Sekunden ist, dann springen einmal kurz die USVs an, ne, und machen quasi diese Ad-Hoc-Leistung, die der Batteriespeicher sehr gut liefern kann. Du hast quasi, du merkst nicht, dass da ein Unterschied ist, außer dass vielleicht Notbeleuchtung angeht oder ähnliches.
Ja.
Und im Hintergrund, da läuft ja dann langsam das Dieselaggregat an.
Ja.
Und dann, ne, dieses Dieselaggregat ist quasi das, was hier emittiert wurde dann auch. Na, dann fährt quasi langsam das Dieselaggregat hoch und dann schalten irgendwann die USVs um auf den Dieselstrom, um dann selbst quasi wieder entlastet zu sein. Und das ist jetzt wohl das, was hier auch simuliert wurde.
Ja, da wird man auf jeden Fall gute Erfahrungen sammeln können. Kommt, glaube ich, nicht allzu oft vor, dass so ein Kohlekraftwerk ausfällt und dann so ein Riesen-USV, sage ich mal, dann auch einspringen kann.
Genau. Ich weiß gar nicht, es ist ja mittlerweile auch nicht mehr das einzige Megapack. Es gibt ja auch mittlerweile,
war es
nicht sogar Madeira? Es gibt Inseln, die das mittlerweile haben, die sich darüber über die Nacht puffern unter Umständen. Ne, die haben große gibt teilweise große Solarfarmen, Windkraftanlagen und die können zu Spitzenzeiten mehr Strom produzieren, als sie verbrauchen können und puffern sich dann quasi mit diesem Megapack durch die stromärmeren Zeiten. Irgendwie finde ich eine super coole Idee, weil damit könntest du im Grunde eine ganze Insel, je nachdem wie viele Einwohner und was da natürlich an Strom verbraucht wird, mit Grünstrom betreiben. Ne? Du pufferst dir quasi deinen eigenen Grünstrom in die Akkus rein und entnimmst den dann wieder, wenn es geht. Ja.
Ja. Und ich glaube, nach dem großen Stromausfall in Texas letztes Jahr, da hat Musk da auch noch
geteilt,
dass sie da auf jeden Fall mehr dafür tun wollen, dass das auch irgendwie besser abgedeckt ist und dann auch Strom geliefert werden kann, falls es solche größeren Ausfälle gibt.
Ja. Wir waren uns während der Pre-Show nicht ganz sicher, ob wir darüber gesprochen hatten. Wir hatten gemutmaßt, dass es vielleicht in einem Nebensatz gefallen ist, aber ich hatte nochmal ins Pad reinschmeißen wollen, dass Funktionstests genehmigt sind in der Gigafactory Grünheide.
Ja, genau. Also es dürfen jetzt Tests durchgeführt werden an Anlagetechnik, Signalprüfungen und das Befüllen von Anlagen zu Testzwecken. Es gab hier und da auch mal Bilder, ich weiß gar nicht ganz genau, wo die herkommen. Da sieht man auch schon, dass Bodyteile, also von der Karosserie Teile produziert wurden und von den Robotern anscheinend dort hin und her gehandelt werden. Also man ist da schon wieder ein Stück weiter, ja.
Vor Ort produzierte Karosserieteile?
Das sieht so aus, ja. Also okay. Ich kann da halt auch nur mutmaßen, man sieht da nur Standbilder. Mhm. Ab und an kriegen wir welche zugestellt, die wir jetzt aber auch nicht veröffentlicht haben. Und da kann man das drauf sehen, ja.
Okay, jetzt also nicht so wie mit den Karosserien, die mal angeliefert wurden.
Ja, okay. Genau.
Ja, interessant. Umfasst dieser Funktionstest, das hatte ich mich gerade beim Einfügen ins Pad noch gefragt, aber wahrscheinlich keinen vollständigen Testlauf, ne?
Na, das kann ich jetzt nicht genau sagen. Würde ich davon auch noch nicht ausgehen. Ich glaube, dafür ist doch nochmal eine andere vorläufige Genehmigung nötig.
Also das sind jetzt wirklich einzelne Maschinen, die dann im Grunde bestückt und getestet werden können.
Ja. Also es gibt jetzt zumindest die vorläufige Zulassung so jetzt auch nicht her. Es wird nur von einzelnen Dingen da gesprochen.
Ja, okay. Na, dass an ich verschiedenen quasi mal Anlagen. So, dass ich mal so einen KUKA-Roboter was greifen lassen kann und sowas wahrscheinlich dann.
Ja, genau. Also so, es sieht halt auch noch nicht so aus, als würde das zusammenhängend funktionsfähig sein.
Ja.
Das sind wirklich dann nur einzelne Inseln, sage ich mal, die dann den Test, wo die Tests dann durchgeführt werden, ja.
Ja, cool. Aber das zeigt ja im Grunde, dass es Schritt für Schritt weitergeht. Wir hatten ja in der vorletzten Woche darüber gesprochen, dass Goldbeck da jetzt auch abgezogen ist und dass sich die ganze Geschichte jetzt auch langsam der Fertigstellung nähert. Und meine Güte, es soll ja bis Ende des Jahres dann auch spätestens soweit sein. Das wäre so meine Erwartung. Und natürlich muss da dann jetzt auch sukzessive getestet werden.
Ja.
Kommen wir von hier aus zum nächsten Thema, und zwar hattest du das gerade auf Twitter gefunden, glaube ich, dass jetzt die Model S Plaid Keynote stattfinden soll.
Ja, genau. Am 10. Juni wird man bekannt geben, wie es da nun weitergeht. Es ist ja auch, oder Musk hatte ja vor kurzem auch getwittert, dass es Anfang Juni auch schon zu Auslieferungen kommt. Und das wird wahrscheinlich so die Initialzündung dann dafür sein. Und, aber er hat auch mitgeteilt, dass Model S Plaid Plus nicht auf den Markt kommen wird, weil es einfach keinen Sinn macht. Weil die Daten schon so gut sind, dass man da jetzt nicht noch mehr toppen könnte an sich.
Genau, na, also dass das Plus quasi kein Unterscheidungsmerkmal machen könnte zum normalen Plaid und dass man hier entsprechend dann auf das Plus verzichtet. Also jetzt sagtest du gerade Anfang Juni oder Anfang Juli?
Also er twitterte Juni.
Ja gut, das haben wir jetzt.
Ja.
Und Anfang, gut, man könnte natürlich argumentieren, dass bis 15. Juni noch Anfang Juni ist irgendwie, aber das wäre für mich eher Mitte Juni. Von ich glaube Anfang Juni wäre so Elon-Time irgendwie, ne? Naja, gut.
Ja, müssen wir bei Twitter genau beobachten, wer da dann das erste Model S Plaid bekommt.
Ja, oder am 10. bei der Keynote gibt es direkt die erste Auslieferung.
Die erste Auslieferung, ja, genau.
Das war ja, glaube ich, auch schon mal, wenn ich mich nicht total vertue. Ich meine, ich habe mal eine Tesla-Keynote gesehen, wo am Ende dann Schlüsselübergaben waren. Ah ja, gut.
Ja, das weiß ich nicht mehr.
Das könnte auch einfach...
Da stecke ich nicht zu tief.
Könnte auch einfach verdammt lang her sein, aber ich meine mal, also kann auch sein, dass es eine andere Veranstaltung war, aber dass das vielleicht so eine Delivery-Veranstaltung war oder sowas, die ich gesehen habe. Da war tatsächlich, stand der Hof irgendwie voll mit Model Essen oder sowas und dann war da irgendwie große Schlüsselübergabe. Das war schon schön anzusehen irgendwie, dass die Leute dann da eingeladen wurden und ihr Fahrzeug entgegennehmen konnten.
Ja.
Von Tesla aus, ich weiß nicht, ob du noch was dazu ergänzen hast, ansonsten würde ich rüberfliegen in gewisser Weise zur Elektromobilität. Rüberhopsen, ja, fliegen ist es ja noch nicht.
Lass uns drüber springen.
Genau.
Wir hatten es ja letztens schon mal ganz kurz angedeutet, glaube ich, mit dem Artemis-Programm von VW, nicht von der NASA, dass das Programm auch wieder eingegliedert wurde. Da kannst du, glaube ich, auch ein bisschen mehr dazu erzählen.
Genau, ich hatte die Headline gelesen, hatte ich ja auch letztes Mal schon gesagt, Artemis setzt zur Landung an und da dachte ich, hä, was, Artemis? Nee, das ist doch erst in ein paar Jahren. Ne, da hatte irgendwie das Vertun, oder hatte ich mich vertan mit NASA. Aber es geht hier um das VW-Projekt Artemis und dann hatte ich mich nochmal reingelesen, zumindest hier anhand des Artikels. Und ich fand es eigentlich ganz interessant. Wir hatten da auch drüber berichtet. Ich habe auch beim letzten Mal noch gesagt, wann wir drüber berichtet haben. Es ist eine ganze Weile her, dass eben VW, also die VW-Gruppe, ein eigenes Unternehmen ausgegliedert hatte. Es hieß damals Goodbye VW Autonomy Hello Artemis GmbH. Und da wurde ein eigenes Unternehmen ausgegründet, eben die Artemis GmbH, die es in puncto Elektromobilität mit Tesla aufnehmen sollte. Das erklärte Ziel damals war, nicht weniger als einen Tesla-Killer auf die Straße zu bringen. Man hat jetzt lange nichts von Artemis gehört. Das war ja ursprünglich als VW-internes Projekt gestartet, bevor es ausgegliedert wurde. Und das, was ja wir zumindest jetzt, also wir haben jetzt irgendwie keinen Buschfunk oder so verfolgt, was wir jetzt eben gelesen haben in den Elektroauto-News, genau, elektroauto-news.net, dass das Projekt weiterhin kein eigenes Fahrzeug vorzuweisen hat, aber nun in den Audi-Konzern, beziehungsweise ins Audi, die Audi-Unternehmenssparte. Man muss ja mal so ein bisschen vorsichtig sein bei VW als Konzern. Das ist der VAG-Konzern. Dazu gehört ja Volkswagen, Audi, Seat. Skoda, Seat, Bugatti, Porsche. Und ja, insofern wurde jetzt quasi aus Volkswagen ausgegliedert Projekt Artemis als Artemis GmbH und jetzt wurde die Artemis GmbH wieder eingegliedert in Audi. Und ja, da ist jetzt nicht so richtig klar, wie es damit weitergehen soll. Ich weiß nicht, ob das vielleicht jetzt einfach eine Bereicherung des Projektteams bei Audi ist, dass man quasi sagt, ich bringe jetzt Kompetenz aus dieser aus dem eigenen Unternehmen jetzt zu Audi, da stellt sich mir dann die Frage, warum Audi? Vielleicht ist das VW-Entwicklungssegment tatsächlich mittlerweile so stark, dass sie sagen, hey, Audi könnte jetzt hier irgendwie so ein Kompetenzteam irgendwie vertragen.
Ich würde meinen, das ist eine strategische Entscheidung auf jeden Fall und ich könnte mir vorstellen, dass so sehr spezielle autonome Dinge man dann eher bei Audi unterbringen möchte, weil das halt eine sehr, sage ich mal, eine Marke ist, die eher auch von einem, ja, vom Klientel getragen wird oder gekauft wird, die sich halt auch mehr leisten können und wollen. Weißt du so ein bisschen, worauf ich hinaus will?
Ja gut, aber da gucke ich dann auch so Fahrzeuge wie den VW Phaeton oder sowas, weißt du?
Also ja gut.
Das sind ja auch hochpreisige Limousinen, wo ich mir denke, denen wird sowas ja auch nicht wehtun. Und dann hätte ich vielleicht erwartet, dass das vielleicht im VAG-Konzern bleibt, Artemis, aber dann richten sie vielleicht Artemis neu aus als Kompetenzzentrum. Nicht mehr, die sollen ein eigenes Fahrzeug entwickeln, sondern so ein bisschen wie ein konzerneigener Zulieferer für Kompetenz, ne?
Aber dann warum bei Audi angesiedelt?
Ja, genau, ja. Das wäre jetzt so, ne, ich hätte jetzt erwartet, dass sie dann vielleicht sagen, ne, das wäre jetzt so, was ich mit Artemis gemacht hätte. Aber gut, ich bin halt auch kein Manager, ne, dass ich dann vielleicht da wirklich den Hirnschmalz aus dieser ganzen Autonomie-Geschichte versammelt hätte und die sich dann Systeme vielleicht zusammen mit Bosch überlegen, wie man sowas modular dann in die verschiedenen Fahrzeuge bringen kann. Das sind ja unsere, also die deutschen Autokonzerne sind ja mit diesen modularen Elektrifizierungsbaukästen, MEB, ganz stark unterwegs, um eben auch modular verschiedene Fahrzeuge auf diesem Baukasten aufzubauen. Und wenn jetzt eben dann zum Beispiel Artemis so einen Kompetenzbaustein bildet für autonomes Fahren, die dann am Ende sagen, hier habt ihr eine, weiß ich nicht, mit AMD zusammen bestückte künstliche Intelligenz, so eine Blackbox so ein bisschen, die ihr jetzt in euer beliebiges Fahrzeug stecken könnt und dann kann es autonom fahren. Mhm. Das wäre jetzt so, fände ich irgendwie ein cooler Move gewesen, aber das dann jetzt einzugliedern in den Audi, so dass, ach, ich bin mal gespannt.
Also ich kann mir vorstellen, dass da halt auch schon bei Audi viel Kompetenz aufgebaut wurde in der Vergangenheit. Ich erinnere mich so an Tests, ich weiß nicht, ob das auf irgendeiner, ob das der Nürburgring war, weiß ich nicht genau, da haben die auch vor Jahren schon auch autonom fahrende Audis fahren lassen und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, die sind da recht weit unterwegs. Und das bietet sich einfach an, das dann da auch mit anzusiedeln und da die Leute bei Artemis da mit unterzubringen, um da halt für den Gesamtkonzern einen Mehrwert zu schaffen.
Ja. Nichtsdestotrotz ist wohl die Rede davon, dass der im Rahmen dieser, also im Laufe dieser Zeit jetzt, wann war die Ausgliederung? Die ist noch gar nicht so lange her, ne? Das ist ein Jahr ungefähr. Dass der im Laufe dieser Zeit konzeptionierte Landjet, das ist wohl das Fahrzeug, wo die bei Artemis dran gearbeitet haben, 2025 auf den Markt kommen soll.
Also ausgegliedert aus VW in 12-2020.
Ja.
Eingegliedert in Audi 521.
Stimmt, das ist reingeschrieben, ne?
Ja, genau.
Ja gut, das ist ein halbes Jahr. Ja gut, das wird erklären, warum es noch bis 2025 dauern soll. Und ich sag mal, bis 2025 geht noch so viel Wasser den Rhein runter.
Ja.
Ja, gut.
Wir bleiben dran und sind gespannt, was
ja,
da noch
das
so passiert.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, aber es ist vielleicht ein bold claim, wenn man so will. Also eine gefährliche Aussage, weil ich weiß nicht, ob man jetzt von Artemis, wo das eingegliedert wurde in Audi, nochmal was hören wird. Weißt du? Höchstens, wenn wir mit unserem Podcast bis 2025 hier noch am Start sind und dann der Landjet auf den Markt kommt und wir sagen können, hey, das war doch damals, früher, als,
Ja. Also, ja, aber wir werden ja, wir wissen ja auch nicht, vielleicht wird die Erkenntnis, die man da in dem Team dann hat, in irgendeinen e-tron auch einfließen und dann.
Ja, aber ich glaube halt nicht mit dem Label Artemis. Deshalb, ich glaube, wir können dann, wenn wir sagen, wir bleiben dran, können wir können, glaube ich, auch an gewissen Punkten nicht mehr unterscheiden,
nicht mehr sagen.
Ist es Artemis oder nicht.
Ja, stimmt. Ja, richtig. Ja.
No, da wird dann Audi dran stehen.
Ja, Audi. Ja. Aber ich ging mir letztens so durch den Kopf. Ich weiß nicht, wir hatten, glaube ich, schon mal darüber gesprochen, über diesen Super Bowl-Spot mit dem R5 damals.
Ja.
War geil, ja. Und denke ich öfter dran, hat mich doch sehr mitgenommen. Und sowas mit einem Elektromobil von Audi hätte was. Also dann halt anders, ne? Aber auch irgendwie so mit so viel Emotionen könnte ich mir gut vorstellen. Und das passt ja auch ganz gut zusammen. Ich meine, die Beschleunigungsraten beim Elektrofahrzeug sind ja auch nochmal krasser als vielleicht beim R5. Sodass man eher das Gefühl hat, man sitzt in der Rakete.
Ja, da können wir ja im Grunde so ein bisschen den Bogen, auch wenn ich ja nicht so der Specsheet-Mensch bin, rüberschlagen, nochmal kurz zum Model S Plaid, das ja 2 Sekunden von 0 auf 100, also 0 bis 60 Meilen, sind nicht ganz 100 km/h, aber 0 bis 60 Meilen, das ist schon
eine Ansage.
Ne? Also vor allem, man muss sich ja überlegen, das ist ja kein linearer Zusammenhang, sodass man sagen kann, weiß ich nicht, 2 Sekunden fühlen sich doppelt so schnell an wie 4 Sekunden oder sowas, sondern der Effekt ist deutlich krasser. Also wenn man drin sitzt, schrieb Elon ja auch in einem Tweet, man muss es erlebt haben, um die Tragweite zu begreifen.
Sag mal, aber das wollte ich dich noch fragen, mit den Triebwerken im Heck des Model S Plaid, das ist eigentlich nur eine Animation, oder? Das ist jetzt nichts, was wirklich auf den Markt kommt dann am Ende.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es wurde ja ein Model S Plaid ausgestellt.
Genau. Ach so, ja.
Das wurde so wie der, ich meine sogar, dass es den Cybertruck abgelöst hat. Es gab doch eine Ausstellung, wo der Cybertruck drin stand, ne? Und ich meine, dass jetzt stattdessen ein Model S Plaid drin steht. Ach nee, der Roadster. Da bist du, glaube ich, auch im falschen Namen, das ist ja der Roadster. Das Model S Plaid soll es, glaube ich, soll sogar in der SpaceX Package geben, ne?
Alles klar, stimmt.
Da habe ich mich jetzt gerade auf die falsche Fährte bringen lassen. Genau, aber der Roadster wurde, das vielleicht noch, der Roadster wurde nämlich jetzt auch ausgestellt als Fahrzeug, wunderschönes Gerät und in der Plakette, die quasi unter diesem Aufsteller prangt und beschreibt, um was es sich dort handelt, so ein bisschen museal, dort steht das SpaceX Package mit drauf. Na, das eben dann 0 bis 60 Meilen, ich glaube in 1,6 Sekunden oder was auch immer drin sein sollen.
Ja,
meine Lieben, wir kommen von hier aus vielleicht zum nächsten Thema. Und zwar ist.
Achso, zur nächsten Kachel, nicht zum Entschuldige bitte.
Nein, alles gut. Zur nächsten Karre, genau. Und zwar war das etwas, was mir als Elektroautofahrer noch am Herzen lag, das einmal loszuwerden. Das finde ich, irgendwie weiß ich nicht so richtig, wie ich mich dazu verhalten soll. Und zwar hat ENBW zum 6. Juli die Preise erhöht und zwar im Schnitt um 7,7 Cent. Und selbst die ADAC-Mitgliedschaft oder wenn man ENBW-Kunde ist, schützt einen nicht mehr vor doch ziemlich happigen Ladesäulentarifen. Das sind jetzt zum Beispiel an einer DC-Ladesäule 55 Cent für eine Kilowattstunde. Und das finde ich schon stark, wenn man Kunde ist, sind es glaube ich 46 Cent. Ich gucke gerade mal kurz an den Vorteilstarif. Da genau. Also deutlich über 40 Cent und das finde ich schon ja.
Happig
irgendwie, ne? Also da gibt es dann natürlich auch die ersten Gegenrechnungen irgendwie, wenn man dann das mal umrechnet in einen Liter Diesel oder sowas. Selbst mit der mittlerweile aufgeschlagenen CO2-Steuer ist es da dann nicht mehr so, dass man sagen kann oder argumentieren kann, man könnte da irgendwie jetzt auf der Langstrecke sparen, indem man elektrisch fährt. Ich hatte das...
Was glaubst du, wie sich das entwickeln wird? Also ist natürlich schwer, aber ich meine, wir haben das ja jetzt schon das Öfteren gehört, ansteigende Preise an den Säulen.
Ja, das war ja, ENBW ist ja der eine, Maingau war der andere. Ich hatte da, das ist ja auch so die Ionity. Sache irgendwie. Ja, Ionity, ja gut, Ionity nehme ich hier mal raus. Okay. Ionity ist ja so der, wie nennt man das, so der Luxus-Ladesäulen-Anbieter. Das ist ja im Grunde so dieser, also Ionity für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen, Ionity ist ja ein Zusammenschluss von den deutschen Automobilherstellern, also da ist unter anderem VW mit dabei und BMW und Mercedes, die eben die Ionity-Ladeinfrastruktur voranbringen, so ein bisschen als Gegenentwurf zum Supercharger. Das Problem bei Ionity ist, dass das mit knapp, also 79 Cent pro Kilowattstunde, also knapp 80 Cent für eine Kilowattstunde, extrem teuer ist. Da lädt man auch nicht wesentlich günstiger, ich glaube sogar gar nicht günstiger, wenn man ein entsprechendes Fahrzeug fährt. Man kriegt dann nur eine VW-Ladekarte, eine Daimler-Ladekarte oder eine BMW-Ladekarte, die eben bei dem Fahrzeug mit dabei ist und dann über die Niederlassung entsprechend abgerechnet wird. Ich habe echt keine
Idee. Also ich habe halt dazu in Bezug, als wir das letzte Mal über Ionity Preise gesprochen haben, haben wir irgendwie, glaube ich, gesagt, naja, wenigstens ENBW hält die Preise.
Ja, richtig.
Und jetzt haben wir halt, sehen wir hier, dass sie auch angezogen sind. Ne?
Ja, vor allem war ja auch damals, ich hatte damals eine Maingau-Ladekarte und dann haben die so krass die Preise angezogen. Und dann habe ich gedacht, ja gut, komm, dann kündigst du eben die Maingau-Ladekarte, nimmst du ENBW. Ne, ist halt deutlich günstiger. Jetzt zieht ENBW auch an. War so irgendwie so die letzte Bastion mit einigermaßen akzeptablen Preisen. Also die haben vorher, ich habe DC-Laden 38 Cent oder sowas gezahlt. Ich guck mal gerade. An DC-Ladesäulen, genau, DC-Ladesäulen habe ich vorher 39 Cent gezahlt, so steht es im Artikel. Und das steigt jetzt auf Bahn 40 Cent irgendwie, das sind dann 49 Cent oder so bei anderen Anbietern und das bringt dann auch noch so eine Dimension rein, bei ENBW war immer ganz nett, du hast an deren Ladesäulen, die haben ja eigene Ladeinfrastruktur, das gleiche gezahlt wie an den Säulen von anderen Betreibern, das heißt, du bist einfach zur Ladesäule gefahren und wusstest, was du bezahlst. Das ist jetzt auch nicht mehr. Und ich weiß nicht, ich kann nachvollziehen, dass der Aufbau von Ladeinfrastruktur nicht billig ist. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die so einen Shitstorm, also das ist wirklich breit diskutiert worden, dass die so einen kleinen Shitstorm in Kauf nehmen, nur um da Gewinn drauf aufzusatteln, also quasi Gewinnmaximierung zu betreiben. Ich kann mir vorstellen, dass da auch betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten einfach hinterstecken. Aber trotzdem ist das echt bitter und ich weiß nicht, in welche Richtung das gehen soll. Also wie stellt man letztlich sicher, dass es sowas wie Wettbewerb gibt, der dazu führt, dass man zumindest in die Nähe vertretbarer Stromkosten irgendwie kommt. Also es ist ja klar, Tankstellen-Analogon, das hinkt ja auch so ein bisschen, weil tanken kann ich zu Hause halt nicht. Na, aber wenn ich mir überlege, gut, ich bin jetzt in einem Studententarif bei Naturstrom, aber ich zahle zu Hause 26 Cent. Ne? Und gut, das ist jetzt nicht mal Studententarif, wenn du ein Elektrofahrzeug hast und du lädst zu Hause, dann bekommst du bei Naturstrom auch diese 26 als einfach als Volumentarif.
Ja.
Ne? Als Vielverbraucher einfach, weil du verbrauchst ja knapp 2.500 Kilowattstunden mehr im Jahr, wenn du Elektroauto standardmäßig zu Hause lädst. Hm. Aber der 26 Cent zu Hause und 79 Cent unterwegs, das ist halt schon, das ist krass.
Ja, die Ladeinfrastruktur muss auch bezahlt werden. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass die in ihren, ich meine, die müssen ja auch Wirtschaftspläne dafür aufstellen und sich genau überlegen, wie sie es gegenfinanzieren, dass auch einen Anstieg der Preise auch mit inbegriffen ist.
Ja.
Und also, ja, und dann letzten Endes ist das halt ein Argument weniger für Elektromobilität, ne? Und wird dazu führen, dass weniger Leute dann doch auch auf Elektromobilität umsteigen oder auf Elektrofahrzeuge.
Das ist im Grunde das, wo wir auch während der Pre-Show drüber gesprochen haben, über die Arbeitskollegin, die überlegt, aber sagt, sie kann zu Hause nicht laden. Für alle, die nicht zu Hause laden, stirbt mit jeder Preiserhöhung ein Stück weit die Elektromobilität, finde ich. Ne, weil zu Hause, das sage ich jedem, der die Chance hat, wenn man zu Hause laden kann, wenn man eine Einfahrt hat, wo man von mir aus ein Erdkabel einfach nur irgendwie in einem Stahlrohr hinlegt oder eine Garage hat oder eine Tiefgarage hat, wo man die Möglichkeit hat, das einzurichten, wenn man die Miteigentümer da jetzt nicht irgendwie in Mitleidenschaft zieht oder sowas, dann ist das ein No-Brainer. Dann Elektromobilität ist einfach wesentlich günstiger, wenn man es einmal durchgerechnet hat. Und da muss man nicht mal mit dem Spitzenbleistift rechnen, das geht relativ schnell. Aber hier, das ist schon, wenn man dann sagt, ich bin darauf angewiesen, irgendwie weite Strecken zu pendeln, weil ich, weiß nicht, Außendienstmitarbeiter bin und ich kriege das vielleicht jetzt nicht als Firmenwagen, was ja da vielleicht dann auch der Fall wäre, dann ist das schon, dann denkt man da 2-3 Mal drüber nach. Aber das ist vielleicht eine Dimension, da hast du recht, wir sollten es vielleicht hier relativieren. Ich glaube nicht, dass es die Regel ist, auswärts zu laden, wenn man zu Hause laden kann. Das ist vielleicht die Unterscheidung. Ne?
Naja, definitiv.
Wenn ich an einer AC-Säule, also wenn ich in die Innenstadt fahre, angenommen, du sagst irgendwie, ihr habt da am Supermarkt was, wo dann die Arbeitskollegin sich überlegt hätte, dass sie sich da mal irgendwie hinstellen kann für ein paar Stunden oder sowas, um ein Auto mit Wechselstrom zumindest voll zu nuckeln. Aber auch das sind jetzt mittlerweile bei ENBW 45 Cent.
Na gut, bei Kaufland und Co., da kannst du ja kostenlos tanken.
Ja, aber auch da muss ich sagen, je breiter das natürlich ausgerollt wird, ich habe das letzte Mal bei IKEA gestanden, da stehen auch 4 Säulen, beziehungsweise 2 Säulen mit 4 Ladeplätzen. Eine Säule ist defekt, also reduziert sich das schon mal auf 2 Ladeplätze und davon ist dann einer belegt, an den zweiten gehe ich und der nächste, der kommt, zieht den kurzen irgendwie, ne? Und insofern, ich glaube, auf kostenlose Angebote würde ich mich in der Ladeplanung sowieso nicht verlassen.
Nee, das auf jeden Fall nicht. Das ist halt mal so nett nebenbei.
Ja.
Gut, mein Lieber, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht müssten wir einmal fortschreiten mit den Themen, die wir da noch so haben. Ich habe jetzt hier noch im Sektor Elektromobilität noch mal ein kleines Update zu Astropalea. Das ist ja die Insel, die Volkswagen mit elektrifizieren will, mit Fahrzeugen, aber auch mit Solaranlagen. Sollen da die Fahrzeuge dann geladen werden? Aktuell ist es noch so, dass das Dieselgeneratoren übernehmen. Das macht ja dann auch nicht so viel Sinn, aber da ist man wohl auch schon im Bau von Solaranlagen. Genau, und da hat VW jetzt letzte Woche ein Update gegeben, wie es da jetzt weitergeht und was da jetzt schon umgesetzt wurde. Und die Verwaltung hat dort Elektrofahrzeuge bekommen, wo nicht nur die Verwaltung, sondern auch noch andere governmental Regierungsstrukturen, also in Anführungsstrichen Regierungs- oder Verwaltungsstrukturen, haben dann ID4 gekriegt. Und sie hoffen, dass das dann noch weiter anzieht und werden dann noch einiges investieren in nächster Zeit. Und das ist ja eine ganz schöne Spielinsel, sage ich mal, oder eine Testinsel, um zu sehen, wie gut das auch alles umgesetzt werden kann und wie gut die einzelnen Sektoren ineinander greifen.
Aber da sind wir im Grunde genau bei einem Vorzeigekandidaten, finde ich, für so ein Tesla Megapack oder allgemein für einen großen Wechselstrom-Batteriespeicher, indem man eben hingeht und sagt, wir gewinnen Strom durch Wind- und Solarenergie und speichern das Ganze beispielsweise bei hohem Angebot in einen Batteriespeicher und können das dann in den Stunden der Flaute daraus wieder entnehmen, weil das kann man dann im Grunde vollkommen autark ohne Dieselgeneratoren handhaben.
Ja, definitiv. Wird auch kommen müssen. Ja.
Von hier aus, ich glaube, wir sind soweit durchschnabuliert durch die Elektromobilität. Können wir vielleicht dann rüberspringen zur Raumfahrt? Für dich zur Info, wir haben noch gut 20 Minuten, also können wir hier dann die Themen nochmal schön ausbreiten. Was haben wir?
Genau, wir sind im Sektor Raumfahrt im Allgemeinen und da ist mir aufgefallen, das hatte ich irgendwie gar nicht auf dem Schirm, manchmal entdeckt man ja auch Artikel, die ein paar Monate schon alt sind, dass Airbus jetzt noch 3 weitere Aufträge von der NASA bekommen hat, Orion-Service-Module zu bauen. Wir erinnern uns, in der Vergangenheit ist ja auch schon ein Service-Modul in die Staaten gegangen und wird dort jetzt ausgiebig getestet. Dieses Modul ist dafür zuständig, dann die Orion-Kapsel und auch das Lunar Gateway, also die Raumstation um den Mond, die ja zukünftig gebaut wird, dann auch mit Wasser- und Lebenserhaltungssystemen aufrechtzuerhalten. Und da setzt die NASA auf Airbus und die sind dafür zuständig, das so umzusetzen. Und jetzt hat halt NASA gesagt, Mensch, ihr macht einen ganz guten Job, wir geben euch nochmal den Auftrag für 3 weitere Service-Module. Also eigentlich auch ein sehr wichtiges, sehr wichtiges Modul. Und ich bin da auch ein bisschen stolz, dass dass Airbus das machen darf.
Genau, die Endmontage erfolgt bei Airbus in Bremen. Ich hatte mich gerade gefragt, was erzählt der Albrecht?
Ja, manchmal kommt es vor, dass ich auch Scheiße erzähle, aber hier bin ich mir recht sicher, dass das so passt.
Ja, nein, ich habe die ganze Zeit vor Augen, hatte ich die ganze Zeit den Boeing Starliner. Und ich hatte mich gefragt, gibt es den Boeing Starliner jetzt auch in einer Cargo-Variante? Ist das total an mir vorbeigegangen irgendwie? Aber nein, es geht um Airbus. Und
ja, genau.
Okay. Orion, ja. Moment, das heißt, ist aber eine unbemannte Kapsel, ne? Oder nicht?
Ja, na, das ist ein Service-Modul. So wie an der ISS ja auch unterschiedliche Module angedockt sind. Also es ist ein einzelnes Modul, das ist jetzt nichts, wo... Was meinst du mit unbemannt? Du meinst, ob da Leute dann später drin rumfliegen können?
Nein, ist das wie
die Orion-Kapsel oder wie? Nee, das ist ein einzelnes Modul, das dann in den Erdorbit gebracht wird und dann später um den Mondorbit fliegt.
Aha, warum ist das ist total spannend.
Na, das ist halt ein Teil einer Raumstation.
Okay. Weil es sieht, also auf dem Bild sieht es halt aus wie eine Kapsel. Deshalb, das ist spannend. Ich weiß noch nicht so richtig, was macht denn das ESM? 2 Teilen? Guck mal.
Das vorne?
Ja, verstehe.
Ja, das vorne ist das nicht, das ist doch die Orion-Kapsel, oder?
Ja.
Nee.
Nee, das ist Orion. Orion ist wahrscheinlich der Zusammenbau aus dem US-amerikanischen Crew-Modul und dem europäischen Service-Modul. Also worum es wahrscheinlich uns geht, ist dann das ESM, ne? Genau, Orion ESM. Und jetzt, was ist denn, das wäre mal die Frage, was steckt denn oben drauf? Wer baut Orion? Also wer baut die Kapsel? Ist das...
Das macht NASA.
NASA. Okay. Das ist dann nicht Boeing, ne? Kann das sein?
Das kann sein, dass sie, also Auftraggeber ist NASA und Boeing ist, glaube ich, dann derjenige, der das umsetzen soll.
Okay. Ja, NASA Orion, nee, das ist ja das, also ich habe es schon oft gehört einfach, das ist ja das, was eben letztlich dann zum Mond fliegen soll. Es ist ja so, dass ein Lunar Gateway aufgebaut werden soll, also eine Raumstation, die um den Mond fliegt. Dann wird Crew mit dem Orion Spacecraft. Das ist ja dann eben der Zusammenbau aus dem Crew-Teil, der oben drauf sitzt, und dem ESA-Modul, was hinten als Service-Modul dranhängt. Das fliegt zum Lunar Gateway, setzt dort die Astronauten ab. Und nach aktuell eingefrorenem, aber zuletzt gültigen Stand der Ausschreibung würde dann ein an den Lunar Gateway gedocktes Starship die Crew vom Lunar Gateway auf die Mondoberfläche bringen. Das ist ja der Plan.
Oh. Ja.
Ein bisschen umständlich, man könnte ja auch einfach sagen, warum fliegen wir nicht mit dem Starship direkt zum Lunar Gateway, aber nein. Das sieht der Mission Plan der NASA nicht vor. Das heißt, wir würden mit Orion zum Lunar Gateway fliegen, wo ein Starship auf die Crew wartet, um sie auf die Oberfläche des Mondes zu bringen.
Mhm.
Genau. Ah, okay.
Also das, was du da in dem Bild siehst von dem Artikel, das ist vorne das Crew-Modul.
Genau.
Und hinten daran ist das European Service Module.
Ja, 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 okay. Das klingt für mich jetzt auch deutlich sinnvoll. Ich hatte nämlich nicht auf dem Schirm, dass die ESA einen Beitrag zur Artemis mit einer bemannten Kapsel oder mit einer Kapselleiste, die mal an die ISS docken soll. Aber das ist ja dann Artemis, ne? Das ist ja, glaube ich, jetzt nichts, was dann irgendwann mal ISS ist, ne? Das ist ja alles Artemis, ne?
Genau.
Ja, genau.
Die drei. Ich habe da mal noch so ein Bild mit reingeschmissen,
ja,
dass das nochmal ganz gut verdeutlicht.
Als Link, ne? Das Bild, denke ich.
Ja, stimmt, da hast du recht. Verdammte Angst.
Ja, cool. Nee, vielen Dank. Das war doch jetzt ein schöner Gesprächsanlass. Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass das doch so interessant ist.
Ja, da ist auf jeden Fall, da passiert auch ziemlich viel. Und da müssen wir vielleicht in Zukunft mal noch ein bisschen mehr drauf schauen.
Ja.
Ne, das ist auch das, was ich auch gleich noch anspreche. Können wir vielleicht auch gleich als nächsten Artikel machen. Das ist ja Juno, das ist auch eine Sonde der NASA, auch ziemlich dicht an den Ganymed gerade vorbeifliegt und da sehr spannende Daten auch aufnimmt. Und es gibt halt einige Dinge, die da draußen passieren, die man gar nicht so auf dem Schirm hat. Ne? Gerade so wissenschaftliche Projekte.
Ja.
Da gibt es draußen so viele Sonden, die dann auch wissenschaftliche Informationen sammeln, die dann aber teilweise auch gar nicht publiziert werden, die aber trotzdem spannend sind zu lesen. Ne? Also aus meiner Sicht zumindest.
Ja, das ist ja, wir haben natürlich auch eine gewisse Schwerpunktsetzung, die wir hier im Podcast verfolgen, und es geht ja immer darum, dass wir versuchen, Themen ausgehend von SpaceX, Tesla und Co. aufzuarbeiten. Und da fällt natürlich vieles, was so in der allgemeinen Spaceflight-Community oder in dieser wissenschaftlichen Erforschung des Weltraums anzusiedeln ist, geht ein bisschen unter. Allerdings finde ich das gar nicht so dramatisch, weil da gibt es ja, glaube ich, wer ist der Raumzeit, ist ja, glaube ich, einer der Podcasts oder wie heißt der hier, von Wunderlich Pfeiffer.
Ja, das Na? Ich habe den auch abonniert.
Countdown?
Ja, genau.
Genau.
Sehr gut.
Das sind ja dann Podcasts, die sich, glaube ich, auch so in dieser Ecke so ein bisschen verschrieben haben, quasi alles, was so space-related ist, irgendwie sich anzuschauen. Aber wie gesagt, wir haben ja hier gewissermaßen unsere Nische gefunden, dass wir eben, wie gerade gesagt, ausgehend von unseren Lieblingsunternehmen in gewisser Weise mal so ein bisschen das Feld aufrollen, und dadurch stolpern wir natürlich immer wieder über solche Sachen, aber wir haben sie halt nicht als Fokus irgendwie, ne?
Ja, genau.
Also deshalb auch mein erster Vergleich gerade, es geht hier, als du sagtest, ja, es geht hier um Orions Service-Module. Kann ich das am ehesten vielleicht mit einer Cargo Dragon vergleichen oder wie muss ich mir das vorstellen? Ne? Und das ist dann so, ne, deshalb, ich gehe immer so ein bisschen aus der Richtung, aus der SpaceX-Richtung dann auch an Raumfahrt ran. Ne?
Ja. Ja, ist, glaube ich, auch, ja, ist ja auch nicht, erschließt sich, glaube ich, auch ziemlich schnell, weil da auch sehr viel passiert, ne, auch medienwirksam, und man dann von diesen Nachrichten dann auch recht schnell einsteigen kann in die Details.
Ja, genau, und wir haben so Common Ground irgendwie, ne? Also dadurch, dass wir immer wieder um diese Details bei SpaceX, Tesla, Boring Company und sowas rumzirkeln, haben, denke ich, hoffe ich, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch immer wieder so häppchenweise was mitnehmen, und wenn wir dann über einen bestimmten Aspekt als Voraussetzung so ein bisschen nachdenken. Also wenn ich dann sage, kann ich das vergleichen mit Crew Dragon, dann hoffe ich halt, dass unsere Hörerinnen und Hörer so einigermaßen eine Idee haben, was die Crew Dragon ist. Ne? Das heißt, wir können im Grunde auch so ein bisschen darauf bauen, was wir hier im Grunde so als Common Ground irgendwie haben.
Mhm.
Sehr schick. Ja, man könnte ja jetzt in dem Kontext dann direkt mal darüber nachdenken, Jeff Bezos zum Mond ins All zu schießen. Und tatsächlich ist das etwas, was jetzt bald passieren soll.
Am 20. Juli wagt er sich doch mit zwei anderen Leuten ja, in den Erdorbit zu stoßen mit seinem, mit seiner Shepard, ne?
Ja, Vorsicht, nicht in den Orbit.
Ah, ja, stimmt.
Ne, sie nehmen keinen Erdorbit ein. Sie überqueren so gerade eben die Kerman-Line und dürfen sich dann Astronauten nennen. Ja, er, Jeff Bezos, zusammen mit seinem Bruder Mark Bezos wird an Bord der New Shepard die Kerman-Line überqueren. Ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit einem, ja, etwas teureren Freefall-Tower. Es geht einmal hoch und dann geht es ganz lange wieder runter. Dadurch, wir hatten zuletzt darüber berichtet, dass die Auktion, der dritte Sitz wird nämlich versteigert, dass diese Auktion noch nicht beendet ist, sondern erstmal einen vorläufigen Höhepunkt bei, ich glaube, 3.
Wir waren schon bei 3.
Ja, aber er hatte einen vorläufigen Höchstwert, als wir zuletzt berichtet hatten, bei 2,2 Quietsch Milliarden erreicht. Mhm. Und nun ist der Zwischenstand gewesen auf 3,5 Millionen US-Dollar. Mhm. Es wird allerdings davon ausgegangen, dass der Kurs noch weiter steigen wird, da jetzt ja eben bekannt ist, dass Mark und Jeff Bezos höchst selbst an Bord der Kapsel mitfliegen werden. Und wenn man so ein paar Millionen locker sitzen hat und mal ein persönliches Pläuschen in Freizeitatmosphäre, muss man ja dazu sagen, mit Jeff Bezos halten möchte, dann wird sich hier die einmalige Gelegenheit bieten und ich denke, da werden einige Menschen zum Ende, ich stelle es mir so vor, wie so ein bisschen wie bei so einer eBay-Auktion. Die letzten Minuten sind immer die spannendsten und ich denke, das wird hier nicht anders sein.
Vor allem, weil es eine Live-Auktion ist.
Ja,
ne?
Richtig.
Also wir können da wahrscheinlich auch Live-Online-Auktionen, ja. Wir können da mitbieten und mithören.
Ja, wir hören vielleicht erstmal mit, nicht, dass wir hinterher.
Also hab ich richtig Bock drauf. Am 10. Juni.
Ist das Ende? Ist das 10. Juni?
Was? Hier steht jetzt bei. Ach so. Alle Teilnehmer müssen bis zum 10. Ja. Juni, die das schon geboten haben. Ach nee, ihr Limit. Ihr Bootslimit einreichen.
Interessant.
Okay. Und dann am 12. teilnehmen, in der Live-Auktion. Hätte ich Bock, mir anzugucken, wa?
Ja, wäre witzig. Also, wir hatten ja schon gesagt, am 10. Juni ist ja noch irgendwie ein Event, da jährt sich, was nochmal?
Da jährt sich der Eintritt, oder weiß ich gar nicht genau, war das die Falcon 1? Ja, ich glaube Falcon 1. Das 10-jährige Jubiläum, dass sie das erste Mal in den Orbit, über die Kerman-Line geflogen ist.
Ja. Koinzidenz.
Aber nee, nicht habe ich Juni geschrieben? Ich meinte, glaube ich, Juli.
Du meinst Juli? Ach so, ja gut, da haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja. Das wollte ich dir nämlich noch mitteilen. Ich dachte nämlich, du dachtest auch 10. Juni und das ist dann von der Zeit her sehr
richtig.
Knapp. Weshalb du dich dann auch nicht so ausgiebig gemeldet hast, aber ich meine Juli.
Ja. Ja, du hast Juli geschrieben, aber ich habe Juni gedacht. Ja.
Okay.
Nee, gut, dann Side Note closed. Können wir ja nochmal drüber nachdenken. Aber 10. Juni ist hier der Auktionsende und 20. Juli ja dann schon der Start. Ich bin gespannt.
Ja. Und das wollte ich noch sagen, ich finde das spannend, mal auch so krasse Unternehmer ins All zu schicken. Stichwort Overview-Effekt. Inwiefern das vielleicht auch deren Handeln dann später beeinflussen wird, ja? Wenn sie merken, oh verdammte Axt, das macht überhaupt keinen Sinn, jetzt über tausende Kilometer dies oder jenes so umzusetzen. Wir müssen irgendwie versuchen, das lokal zu halten oder so, weil sonst der CO2-Ausstoß zu groß ist. Ich bin gespannt, ob das irgendwie einen Effekt auf ihn haben wird, wenn er da oben aus dem All auf die Erde guckt.
Ja, ich bin mir halt noch nicht so sicher. Ich finde ja sehr respektabel, dass er das selbst macht. Er spricht ja immer davon, dass es ein Kindheitstraum von ihm ist, das mal ins Weltall zu fliegen. Aber mich würden gerne mal die analytischen Zahlen eines Risikos interessieren. Also das ist halt, glaube ich, was anderes als irgendwie Downhill oder Natürlich. Skifahren oder so. Ne? Also es gibt ja schon ach, keine Ahnung, was machen reiche Menschen noch so irgendwie, ne? Aber ich glaube, dass das Risiko auf, dass so eine Rakete irgendwie jetzt eine Fehlfunktion hat, das ist, glaube ich, gerade für so einen CEO ein ernstzunehmendes Risiko irgendwie, ne? Die rechnen das vielleicht auch nochmal anders.
Ja, ich möchte mir auch nicht vorstellen, was passiert, wenn die doch in die Luft geht, also
ja, sowas.
Explodiert.
Ja.
Aber da wird es ja auch irgendwie Vorkehrungen. Da wird es Vorkehrungen für geben.
Ja.
Aber es wäre natürlich extrem ungünstig, wenn dann der Passagier, der dann da mitfliegt und sich dafür auch, der dafür gutes Geld bezahlt hat, dann danach nicht mehr existiert. Das wäre ja schon scheiße,
mal,
wenn da
die,
irgendwas schief geht.
Ja,
also ich meine,
die New Shepard hat Rettungssysteme, so ist es jetzt nicht.
Ja.
Ne, die hat auch zuverlässige Rettungssysteme, die hat einen Solid Rocket Booster, also der zündet immer. Der ist so ein bisschen wie so eine Wunderkerze, wenn der einmal gezündet ist, dann brennt der auch. Aber ja, das ist so das, wo ich dann so drüber nachdenke, so Respekt, wer es selber macht. Ne?
Mhm. Ja, aber weil da gibt es ja Risikoanalyse sicherlich.
Richtig,
und vielleicht ist die, vielleicht ist die, fällt die sogar besser aus, als wenn man mit einem Wingsuit vom Gebirge sich schmeißt. Ja.
Gut, meine Lieben.
Gut.
Ich würde sagen, wir lassen vielleicht das China-Satellite-Internet außen vor. Wir haben noch so vier Minütchen.
Genau.
Und
sprechen wir beim nächsten Mal drüber.
Gut.
Ich pack das mal hier drüben hin.
Jo. Und dann springen wir von hier aus einmal rein zu SpaceX. Du hattest es tatsächlich mit in den Discord-Kanal geschmissen und ich musste, also es war schon sehr cool, das anzusehen. Ich habe es allerdings verpasst, dass ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es getwittert habe, aber ich glaube, wir haben es unabhängig voneinander entdeckt. Und zwar die Animation von Starship und Super Heavy. Da gab es jetzt was echt Tolles auf YouTube.
Ja, genau. Ich muss selber nochmal gucken, wie die sich nennen. Oh, warte, jetzt läuft das hier gerade. Oh, ich habe das gerade in meinen Kopfhörern gehört. Das ist ja Wahnsinn. Genau, das ist die Animation von Starship und von Super Heavy. Und ist 8 Minuten 26 lang. Also schon nicht ohne. Und das ist von einem Animationsdesigner, den wir auch schon des Öfteren gesehen haben, der aber auch eine Kooperation jetzt mit einigen hatte. Und zeigt uns sehr eindrücklich, wie das Ganze dann später mal aussehen könnte, wenn es Super Heavy dann auch in den Orbit oder ins All startet und wie das Ganze aussieht.
Ja,
das echt gut.
Veröffentlicht wurde das Ganze von Seabase Productions. Beteiligt waren halt, weiß ich nicht, Neopork und Spaceport 3D, Nick Hennings, Sam Krug und noch ein paar andere. Und das sind so die üblichen Verdächtigen, wie du sagst, die wir auf Twitter auch immer mal wieder in unserer Timeline gespült bekommen, die wirklich grandiose Renderings vom Starship anfertigen. Und die haben jetzt hier mal eine ganze Menge Stoff zusammengetragen. Das ist schon ziemlich fotorealistisch, würde ich sagen, und vermittelt meiner Meinung nach einen guten Eindruck, wie das Ganze dann bei Start und Landung aussehen könnte.
Ja, genau. Ja, dann hat SpaceX auch noch eine Dragon-Kapsel ins All geschossen und an die ISS andocken lassen. Insgesamt sind 3,3 Tonnen hochgebracht worden, davon 1,4 Tonnen Solarmodule. Das sind neuartige Solarmodule, die die aufgewickelt sind und sich dann ausrollen und aufgezogen werden von der Firma iROSA. Oder sie nennen sich iROSA, weiß ich gar nicht genau. Und dann noch 920 Kilogramm wissenschaftliches Material.
Ja.
Genau.
Finde ich eine coole Sache, wo man auch wahrscheinlich selten drüber nachdenkt, dass diese ganze Instandhaltung ja auch technische Bauteile betrifft. Und natürlich, klar, auch Solarmodule entwickeln sich weiter. Und wenn man da dann beispielsweise ersetzen oder ergänzen möchte, dann muss man die Sachen da hochschaffen. Ne? Ah, verdammt. Jetzt ist der Albrecht wieder weg. Das waren die technischen Probleme, die wir auch zu Beginn der Episode hatten. Einen Moment, jetzt ruft er gerade wieder an. Das hat allerdings nicht funktioniert. Das ist ein bisschen schade. Ich setze euch mal gerade auf Pause, meine Lieben. Jetzt wieder?
Ja.
Wunderbar. Ja, willkommen zurück auf Verdammt. Nee, ist richtig. Das sieht interessant aus. Es läuft gerade der Cursor weg. Egal. Schön, dass du wieder da bist.
Ja, wir waren bei technischen Bauteilen.
Genau, wir waren bei technischen Bauteilen und hatten dann technische Probleme. Vielleicht müssten wir selbst mal irgendwie unsere Raumstation hier ein bisschen überarbeiten.
Lass uns das noch schnell zu Ende bringen.
Ja, gerne. Ja, finde ich auf jeden Fall nachdenkenswert irgendwie, dass natürlich auch die ISS nicht gefeilt vor einem gewissen Alter ist und insofern hier der Austausch durchaus mal nötig wird. Was hatten wir darüber hinaus noch? Wir hatten noch zwei weitere Starts, glaube ich, ne?
Na, auf jeden Fall.
Oder war das die CRS? Ach nee, das waren die zwei Starts. CRS 22, also Cargo Resupply 22, genau. Das war die, wo du gerade berichtet hast. Da
und
hast du nur
Sirius.
Rausgekramt. Und Sirius, genau. Das war interessant, als wir das versucht haben zu recherchieren, ne?
Genau, wir hatten festgestellt, dass Sirius 7 vor ein paar Monaten auch ins All gestartet wurde und es dann nach kurzer Zeit zu technischen Problemen gab. Auch da hat man technische Probleme. und ja, dass der Satellit dann als aufgegeben werden musste, als Versicherungsschaden sozusagen deklariert wurde und jetzt Sirius SXM 8 sozusagen der Nachfolger ist davon. Und ja. Ist ein Radioteleskop, Teleskop, ein Radiofrequenzsatellit
genau.
Maxar irgendwie.
Angeblich sollte es irgendwie Untersuchungsergebnisse geben, warum jetzt SXM 8 irgendwie fehlgeschlagen ist. Es war ja so, dass die Mission seitens SpaceX erfolgreich absolviert wurde, aber dann eben bei Inbetriebnahme des Satelliten irgendwie Probleme aufgetreten sind, die nicht behoben werden konnten. Aber da haben wir jetzt nichts Genaues zu gefunden, außer einem computerübersetzten Artikel auf einer sehr ominösen Webseite. Und insofern, wir wissen nicht, was mit SXM 7 jetzt genau passiert ist. Wir wissen nur, dass der als verlustig gemeldet wurde und SXM 8 jetzt nicht irgendwie ein Nachfolger oder ein zusätzlicher Satellit ist, sondern einfach ein direkter Ersatz. Kleinere Schüssel von Starlink bald im Test. Wo hast du das denn ausgegraben?
Ja, bei Golem wieder, als ich vorhin mal vorbeigedüst bin, um zu gucken, was es so Neues gibt zu Starlink. Und bei der Federal Communication Commission, FCC, ist jetzt ein Antrag auf den Test einer neuen Variante dieser der Schüssel eingegangen. Mhm. Und das ist so ein Beta-Testgerät und mal gucken, was dabei rumkommt. Also
interessant.
Der Durchmesser soll dann um einiges kleiner sein.
Ja, das wäre mit Sicherheit hilfreich, um das dann auch perspektivisch irgendwann mal in andere bewegte Objekte, wie beispielsweise ein Cybertruck oder ähnliches, zu integrieren, ne?
Hm. Ja, also da wird man auf jeden Fall noch einiges sehen, denke ich, die Technik irgendwie effizienter zu machen, sodass sie dann kaum vielleicht noch auffällt. Mal sehen.
Ja, man darf sich nicht vor Augen führen, das ist der Beginn einer neuen Technologie, also vergleichbar mit den ersten tragbaren Mobiltelefonen. Und bis man dann hier dann in die Bereiche Smartphone-Technologie kommt, wird es noch eine Weile dauern, aber das wird kommen.
Getestet werden soll das in Kalifornien, Colorado, Texas, Utah und Washington. So ist das aus den Dokumenten zu entnehmen.
Was wir dann vielleicht an der Stelle noch loswerden könnten, wäre nicht ein Nachtrag, aber nochmal eine Ergänzung zu einem Thema, worüber wir beim letzten Mal gesprochen hatten. Und zwar hatten wir berichtet, dass jetzt Fördergelder für die Inbetriebnahme von Satelliteninternet auf deutschen ländlichen Gegenden ausgezahlt werden soll, wo eben aktuell kein breitbandiger Internetanschluss über Verkabelung oder Glasfaser möglich ist. Dass man das so auffassen könnte, dass es eine Exklusivförderung oder ein gewissermaßen ein Pakt ist, den unser lieber Bundesverkehrsminister mit Elon Musk und Starlink oder SpaceX geschlossen hat, das ist uns überhaupt gar nicht so bewusst gewesen. Das ist nämlich definitiv nicht der Fall und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass wir das relativ gut so kommuniziert hatten, dass es hier einfach darum geht, um eine Förderung in Höhe von 500 Euro, die in gewissermaßen zufällig genauso hoch ausfällt, wie eben dieses Starter-Kit von Starlink teuer ist und dass die monatlichen Kosten auch nicht gefördert werden. sondern eben nur dieser Zuschuss, so ein bisschen wie bei einer Ladesäule stattfindet. Das ist ja auch so, da bekommt man von der KfW 900 Euro und um den Strom, der dann dahinterher geladen wird, muss man sich natürlich auch selbst kümmern. Wie gesagt, ich glaube, das war dir auch nochmal wichtig zu sagen, dass das hier irgendwie technologieoffen oder was war da die Formulierung
ja,
ist. Ne?
Ja, genau. Also Golem hatte sich hier auf einen Handelsblattartikel bezogen, da ist die Überschrift Gutscheine für Elon Musk Starlink, wie der Bund jetzt endlich schnelles Internet aufs Land bringen will. Mit Gutschein will die Regierung den Internetzugang auf dem Land verbessern. Bisher ist die SpaceX-Tochter Starlink der einzig ernstzunehmende Anbieter und ich glaube, das stieß doch den Unternehmen, die da vielleicht auch noch mitmachen könnten, etwas sauer auf, dieser Artikel, weshalb es dann da nochmal einen Dementi gab vom Ministerium, dass sie natürlich gesagt haben, das ist auf jeden Fall technologieoffen oder technologieneutral ausgelegt, die Förderung.
Ja. Gut, mein Lieber. Ich glaube, das letzte Thema schaffen wir auch gar nicht mehr.
Ja, das würde auch nochmal ein bisschen weit führen.
Genau. Insofern würde ich dann hier beschließen.
Gut.
Ja.
Alles klar. Bin einverstanden.
Wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, denkt an das, was wir eingangs gesagt haben. Und zwar könnt ihr uns eine Riesenfreude da machen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt oder ein Feedback an post@elontime.de sendet, uns auf Twitter folgt oder vielleicht sogar ein paar Sternchen bei iTunes dalasst, wenn ihr den Podcast über die Apple Podcast App hört. Wenn ihr ein bisschen mehr über uns und unsere Aufnahmesituationen erfahren wollt, schaut doch gerne mal auf unsere Homepage. Wir haben da zwei neue schöne Seiten für euch online gestellt. Und zwar einmal elontime.de/crew und elontime.de/über uns. Dort findet ihr einige Zusatzinformationen, wenn ihr da mal bei Langeweile reinschnabulieren wollt. In diesem Sinne, mein Lieber, ich glaube, wir haben einen Termin schon in der kommenden Woche vereinbart und dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder.
Genau, ich freue mich drauf. Und was ist nächste Woche? Ist da schon dann der, siehst du, da können wir schon darüber sprechen, was Blue Origin Netz für einen Preis, für einen Preis aufrufen konnte für den dritten Sitz.
Jo.
Gut.
Bis dahin.
Wird spannend. Tschüss.
Tschüss.